Building. Next door inside. Dieses Mal im Gespräch mit
Marie Okresek, Landschaftsarchitektin in Wien.
Also, wir haben uns deine Webseite angeschaut und sind sofort auf das Logo gestoßen und irgendwie auf der Name war für uns ein bisschen ein Rätsel, und zwar Bauchplan. Und deswegen wollte ich jetzt kurz nachfragen, wie die Idee entstanden ist und der Name und eben das Logo danach.
Wir haben alle miteinander studiert, alle vier, und waren in zwei unterschiedlichen Semestern. Also Bauchplan hat sich eigentlich so aus dem Studium heraus entwickelt. Die Idee, selber ein Büro haben zu wollen, die gab es schon im Studium. Also zwar nicht genau mit uns Vieren, sondern zwei von uns haben das schon gesagt, wir hätten das gern. Und die anderen zwei sind dann dazu gekommen. Da gibt es jetzt die Überlegung, dass jeder gute Plan sozusagen braucht auch immer ein Stück Bauch dabei, sonst ist er nicht gut. Das ist so eine Erklärung. Meine persönliche Erklärung, und ich behaupte, ich habe den Namen erfunden, ist eine ganz banale. Es gab in den 90er Jahren eine Band, die hieß Bauchklang. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war eine unheimlich tolle A Cappella-Band. Und die ist da damals so hochgepoppt. Die haben immer irgendwo in irgendwelchen Off-Locations gespielt. Und man hat immer gedacht, ich habe Bauchklang gehört. Und irgendwann mal hat mir das wieder wer erzählt. Und dann habe ich gesagt, hey, Bauchklang ist so ein super Name. Man könnte ein Büro Bauchplan nennen. Und so ist es für mich entstanden. Und das war dann unser Name, mit dem wir sozusagen nach dem Studium begonnen haben. Wie das immer so ist im Studium, da hatten wir schon verschiedene Namen während des Studiums, aber dann nach dem Studium haben wir eigentlich gleich mit Bauchplan begonnen. Und das Logo, das ist eigentlich total lustig. Zuerst hatten wir so ein ganz schreckliches Logo, weil gerade in den 90er Jahren war das so, dass man ohne Logo geht gar nichts. Wir haben 2001, ich habe 2001 abgeschlossen und einer meiner Kollegen und die anderen haben dann 2002, 2003 abgeschlossen. Und damals kam es mit diesem Chatten auf. Das gab es davor noch gar nicht, also diese direkten Chats. Und da hat sich, da, also wir hatten immer schon verschiedene Standorte eigentlich, oder wir haben dann an unterschiedlichen Unis gearbeitet und so weiter und haben deswegen viel über Chat kommuniziert. Und mein Kollege Tobi Baldorf und mein anderer Kollege Florian Otto haben irgendwann mal gechattet und haben sich verschrieben und haben dieses Logo per Zufall kreiert eigentlich. Und da hat irgendwer gesagt, hey, ist eigentlich ein cooles Logo. Und so ist es entstanden. Und hat der andere gesagt, ja stimmt, es schaut eigentlich aus wie ein Bauch. Ich glaube, das kann man gar nicht erfinden, aber wir sind sehr, sehr glücklich damit.
Ja, na, es ist so richtig cool jetzt auch mit der Geschichte, weil wir haben uns eben gefragt, ob das eben also quasi ein schmaler Bauch ist oder ob das
so
halt zwei Bäuche sind,
die sich so gegenüberliegen,
wo irgendwas in der Mitte ist. Aber es ist ein Bauch, von daher.
Es soll ein Bauch. Also wir sehen es immer als einen Bauch und je nachdem, wie viele Bauchbabys gerade kommen, wird das auch mitunter umgedreht.
Was mich interessieren wird, so hast du dir schon vor deinem Studium, also noch in deiner Schulzeit, schon so eine Idee gehabt, was du später machen willst?
Na, ich war schon in der Oberstufe in einer HTL für Gartenbau und Gartengestaltung hieß es. Das ist die Gartenbau, also die höhere Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn. Das hatte ich für mich als Oberstufe gewählt. Warum ich das gewählt habe, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Das war wirklich eine reine Bauchentscheidung. Da habe ich mir gedacht, klingt cool. Ich habe mir die Schule angeschaut, das fand ich ganz wichtig. Die fand ich spannend, da hat irgendwie die Atmosphäre für mich gepasst. Und dann habe ich das halt einfach versucht. Wenn ich das nicht gemacht hätte, ich habe keine Ahnung, ob es mich in diese Profession verschlagen hätte. Also ich kann euch nicht die Geschichte erzählen, ich wusste schon im Kindergarten, dass ich Landschaftsarchitektin werden will. Nein. Und das ist dann auch interessant, weil also diese Schule bildet aus für Erwerbsgartenbau, also für Gemüsebau, Zierpflanzenbau, wie auch in die Gestaltungsrichtung. Und die ersten 3 Jahre sind gemeinsam. Und dann entscheidet man sich, also damals war das so, mittlerweile ist es anders, dann nach 3 Jahren musstest du dich entscheiden, gehe ich in die Erwerbsgartenbaurichtung oder gehe ich in die Gestaltungsrichtung? Und das war für mich dann aber eine ganz klare Entscheidung, dass ich in die Gestaltungsrichtung gehen möchte, weil dieser ganze Erwerbsgartenbau hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich wusste auch in der Schule, dass ich damit unbedingt weitermachen will. Es gab welche von unserer Schule, die haben danach Jus studiert oder Wirtschaft oder ganz was anderes eben. Und ich wusste aber, dass ich unbedingt in der Richtung bleiben möchte.
Was gehört für diese alles zur Landschaftsarchitektur dazu? Also was umfasst es?
Das ist eine unheimlich weit gefächerte Disziplin, die Landschaftsarchitektur. Die ist jetzt, also die hat ganz viel Verschnitt mit dem Städtebau, also wie Stadt entsteht. Und also wir machen auch im Büro Stadtplanung und Landschaftsarchitektur. Das heißt, also im urbanen Kontext ist es ganz, also ist es ganz sicher ein großer Verschnitt mit der Stadtplanung und geht dann aber bis ins Detail, also wirklich bis zu dem gebauten, jetzt ganz klassisch bis zum gebauten Park. Aber in der Stadt ist es dann auch ganz klar, sind es die Straßenzüge, sind es oft so Räume dazwischen. Also wir sind eigentlich so diese verbindende Masse, die die Stadt verbindet. Es geht ganz oft auch um so Grün, also nicht Grünverbindungen, sondern um Freiraumverbindungen, die man eigentlich mitdenken muss und die man mit Qualitäten ausstatten muss. Und das musst du in der Planung machen. Und das musst du oft auch eben, gerade bei Stadtteilen, die neu entstehen, musst du das eigentlich vorher erkämpfen, dass die Freiräume dazwischen nicht Verkehrsräume sind, sondern dass die immer auf Menschenebene gedacht werden. Und oft sind es ganz kleine Eingriffe, die das nur bräuchte, damit sich der Mensch da drin auch wohlfühlt. Das muss in der grundlegenden Struktur mit betrachtet werden, weil du sonst viel verschenkt hast. Und wenn du jetzt im Bestand arbeitest, dann muss man schauen, wo die Räume sind, die man adaptieren kann. Ich meine, letztendlich hat die Stadt ganz viel Potenzial, nämlich die hat die ganzen Straßen, die, würde ich mal sagen, die Parks unserer Zukunft sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mobilität weiterhin so viel Platz in Anspruch nimmt, sondern ich glaube, das werden unsere Freiräume der Zukunft werden, in der immer dichter werdenden Stadt. Jetzt gibt es dann natürlich auch noch die andere Richtung, nämlich also wenn du in den ländlichen Raum gehst, da hat die Landschaftsarchitektur natürlich auch ganz viel Funktion, gerade wie so kleine Kommunen aufgebaut sind, die oft, also früher gab es immer diesen Dorfplatz, der so Kommunikationsort war, aber das ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verloren gegangen. Ich würde sagen, es geht eigentlich seit der Jahrhundertwende immer mehr verloren. Und da muss man eigentlich schauen, was, also wenn man in so kleineren Orten tätig ist, was brauchen die, wo können die sich noch treffen, was kann der Freiraum sein? Und wie muss ich eigentlich antworten im Außenraum? Es ist total wichtig, wie ein Straßenzug ausgebildet ist, damit ich mich da auch klimatisch drin wohlfühle. Wir müssen eigentlich diese ganzen Kreisläufe denken, wo fließt das Regenwasser hin, wo kann es verdunsten? Am besten mit den Gebäuden gemeinsam gedacht, dass die Dachfenster irgendwo im Freiraum sich wiederfinden, dort Möglichkeit kriegen zu verdunsten. Du musst auch die Windschneisen zum Beispiel mitdenken. Da sind die 100.000 Leitungen liegen da drinnen und irgendwelche Fernwärmetrassen und so weiter. Und da muss man schauen, dass man in diesem ganzen Konglomerat auch noch genügend Platz findet, um eine Vegetation unterzubringen, die auch überlebensfähig ist. Und am besten wäre das eben auch im Vorhinein zu denken, dass da schon von vornherein genügend Platz freigelassen ist.
Das war eine lange Antwort. Ja, aber na, total interessant. Also mir fällt es dieses Jahr auch noch einmal viel extremer auf, weil eben gerade durch Corona sich die Leute einfach total gern und viel draußen treffen. Und da merkt man erst richtig, wie so ein Platz am besten ausgenutzt wird oder was es braucht, damit da einfach man sich wohlfühlt und irgendwie mit der Natur dann halt im einen ist oder mit den Gebäuden und eben mit dem, was geplant worden ist. Und ich finde, dass es da total, also in Innsbruck zumindest, total coole Plätze gibt. Und es gibt auch Plätze, wo ich mich persönlich jetzt dann auch irgendwie gar nicht wohlfühlen kann, einfach durch die Gestaltung. Ja.
Und kannst du es dann benennen, warum du dich nicht wohlfühlst?
Meistens, bei mir ist es so, wenn es irgendwie wenig begrünt ist und wenn es irgendwie kalt, also so, wenn es nur so weiße Fassaden um einen herum sind und ja, und auch wenn kein gutes Licht ist, das spielt bei mir auch immer eine große Rolle. Wenn es sonnig ist und man irgendwie vielleicht auch einen Sonnenuntergang oder so ein bisschen beobachten kann, dann fühlt man sich sofort viel wohler, finde ich.
Ja, ich finde das immer, dass es gar nicht unbedingt immer begrünt sein muss, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass ein Platz so eine gewisse gute Atmosphäre hat. Mhm. Und dass ein Platz vor allem, was ich ganz wichtig finde, nicht leer wirkt.
Mhm. Ja, da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Bauchgefühl. Ich glaube, das ist für Architekten und für die Nutzerinnen und Nutzer ganz wichtig. Ihr habt es nämlich auch auf einem Text auf eurer Webseite stehen. Ich glaube, ganz der erste Satz heißt, dass ihr Identitäten entwickelt. Und da habe ich mich auch gewundert, wie man das versteht.
Wir kriegen selten die Aufgabe, den Schlosspark Schönbrunn neu zu denken. Also ein Ort, der, oder zu renovieren. Ein Ort, der ganz kleine Identität hat. Wir finden das auch gar nicht so spannend, muss ich sagen. Wirklich spannend finden wir die Orte, die eigentlich nicht gern gesehen werden, durch ein Neudenken des öffentlichen Raums, und wir arbeiten nur im öffentlichen Raum oder fast nur im öffentlichen Raum, plötzlich den Menschen zurückgeben kann. Ja, vielleicht erkläre ich zum Beispiel, in Böblingen gab es eine Bahnhofstraße, die wie alle Bahnhofstraßen vollkommen belanglos waren. Da gab es ein paar Puffs und ein paar irgendwie Ein-Euro-Shops, und wir hatten dann einen Wettbewerb ausgelobt, aber als kooperatives Verfahren, sodass das bedeutet, dass ein Wettbewerb ist oft so, dass du eine Idee abgibst und eine Jury entscheidet. Und wenn du aber ein kooperatives Verfahren machst, dann heißt es, dass die Jury und auch die Repräsentanten der Stadt immer wieder dabei sind. Und du stellst immer wieder vor und sie können dir Feedback geben. Und in diesem kooperativen Verfahren haben wir versucht, eben die Bahnhofstraße neu zu denken. Das heißt, es war schon klar, das soll eine Fußgängerzone werden. Aber selbst wenn du so einen vollkommen belanglosen Ort zur Fußgängerzone machst, heißt das noch nicht, dass man gewonnen hat. Und da haben wir einerseits versucht, den Ort wirklich wir haben es dann neue Meile genannt, als wirklich Flaniermeile zu verstehen. Das heißt, wir haben da eigentlich wie einen neuen Boden drunter gelegt, der wirklich von Fassade zu Fassade ging, und da einen sehr ansprechenden, sage ich jetzt mal, Teppich ausgerollt. Dann ging es darum, eigentlich zu schauen, was brauchen die eigentlich? Was hätten die gern? Das ist diese Bahnhofstraße hatte so verschiedene Geschäfte. Und dann haben wir begonnen, mit den Geschäftstreibenden zu reden und zu sagen, hier, was hättet ihr denn gern? Und da gab es dann so die Info, ja, super wäre es, wenn wir Fahrradständer hätten, super wäre es, wenn wir irgendwie so ein Kommunikationstool hätten, wo sich die Leute vielleicht auch unterhalten können. Der Bürgermeister hat gesagt, Sitzgelegenheiten brauchen wir eh nicht planen, da setzt sich sowieso niemand hin. Dann haben wir auch immer wieder mit dem Stadtrat geredet und auch mit verschiedenen Bürgergruppen, die dort vor Ort waren, also mit der Jugendgruppe und irgendwelchen Bürgerinitiativen. Daraus ist dann eigentlich entstanden zum Beispiel ein sehr angepasstes Möblierungskonzept, nämlich wir haben so in den Belag immer wieder so Leerplatten eingelegt und haben ein Möblierungssystem entwickelt aus einem Tresen, der gleichzeitig Fahrradständer ist, eine Bank mit oder ohne Lehne und so Mülleimern, die man natürlich auch immer braucht, und haben gesagt, dieses Möblierungssystem, das wollte die Stadt eben zuerst überhaupt nicht realisieren, weil sie gesagt haben, das nützt ja eh niemand. Und das haben wir dann mal ein paar produzieren lassen, also das haben sie dann auch einen Auftrag gegeben, und haben ein paar von diesen Lehrstellen besetzt. Und das war so ein System, das passt dann auf, also überall da, wo wir die Lehrplatten vorgesehen hatten, konnte man das draufschrauben. Das heißt, es war klar, dass man es umschrauben kann. Und so sind diese ersten Kommunikationsorte eigentlich in dieser Straße entstanden. Und mittlerweile ist es aber so, dass alle Möblierungsplatten besetzt sind, weil das dann immer wieder nachbestückt worden ist, weil das so gut angenommen worden ist. Das heißt, da haben sich auch die Geschäftstreibenden irgendwie gehört gefühlt, dass sie jetzt irgendwie die Fahrradstände kriegen, die aber gleichzeitig auch ein Tresen ist, wo du dann auch daneben sitzen kannst und so weiter. Da sind dann plötzlich so Kommunikationszonen entstanden. Und was für die Bahnhofstraße eben ganz wichtig war, glaube ich, ist, dass wir auch ein ganz spezielles Beleuchtungskonzept erarbeitet haben. Das sind so Ringe, die durch die ganze Bahnhofstraße tanzen. Das heißt, die sind auch für diesen Ort total wichtig. Den verbinden sie mit Böblingen. Und so hat sich aus diesem vollkommen belanglosen Ort eine sehr prägende Meile entwickelt. Das hätte man auch mit Standardbänken bestücken können und mit irgendwelchen Standardkandelabern. Und es wäre auch ein Freiraum geworden, aber eben nicht so ein identitätsprägender. Und da in dieser Bahnhofstraße war auch noch das Thema, da gab es ganz viele Linden. Also es gab so eine ganz große Lindenreihe, die für sie wichtig war, die Straße auch sehr straff gemacht hat. Mit denen wollten und mussten wir aber auch umgehen. Und wir haben dann ein paar Bäume aus der Reihe tanzen lassen, die wir dazu gepflanzt haben. Und dadurch gibt es auch dann ein ganz anderes Bild. Und jetzt ist es so, dass diese Straße extrem gut angenommen ist. Die Böblinger machen ganz, ganz viele Feste dort vor Ort, die sie selber initiiert haben, weil es jetzt plötzlich diesen Raum gibt, um dieses Fest, also um diese Feste, es gibt einen Eislaufplatz dort, es gibt irgendwelche Stadtläufe, die dann dort starten und enden. Also es gibt ganz viel, was sie plötzlich machen, weil sie den Raum haben, den sie jetzt plötzlich anders nutzen können als davor. Das ist jetzt anhand eines Beispiels, wie so eine Identität entwickelt wird. Also wir versuchen eigentlich immer aus dem herauszuarbeiten, was es gibt und gut zuzuhören, was denn fehlt und daraus Räume zu entwickeln. Und wir machen eigentlich auch fast alle Projekte, die wir machen wir in Partizipation mit den späteren Nutzerinnen. Einfach, ich finde es überheblich, ohne die zu arbeiten. Es ist zum Glück auch überall angekommen mittlerweile, dass es einfacher ist, mit den Nutzerinnen im Vorfeld zu arbeiten, anstatt danach sie vor fertige Tatsachen zu stellen. Und für uns ist es so, dass uns das immer ganz viel Sicherheit in der Planung gibt. Weil wir fragen nicht ab, was wollt ihr, sondern wir fragen eher so ab, wie fühlt ihr euch dort, was geht euch ab? Und wir übersetzen dann eigentlich diese Wünsche in einen Raum.
Wir haben irgendwo auf eurer Website einmal den Spruch gefunden, Design the Climate Change oder so, glaube ich. Und das führt uns zur Frage, inwiefern sich das, was ihr macht, also eure Arbeit so auf unsere Generation und auf die Zukunft auswirkt.
Wir glauben, dass mit dem Klimawandel eigentlich die Profession der Landschaftsarchitektur eine Schlüsselkompetenz besetzt, die man abrufen muss. Du kannst keine Planung mehr ohne die Landschaftsarchitektur machen, weil du sonst eben dieses Klimaproblem vollkommen außen vor lässt, was ja heute nicht mehr möglich ist. Wir glauben aber auch, dass durch diesen Klimawandel, dass man den nicht einfach eben hinnehmen darf, sondern dass man eigentlich, und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus. Deswegen sagen wir, let's design a climate change. Das heißt, lass es uns zusammen anpacken. Das sind nicht nur Verbote, die wir da in Kauf nehmen müssen, sondern das kann auch ganz viel Mehrwert bringen. Vegetation in der Stadt zum Beispiel, ist das jetzt angekommen, dass das einen Mehrwert in der Stadt bringt? Dass es nicht sein kann, dass die Autos einen ungleich größeren Prozentsatz in der Stadt zur Verfügung bekommen, als die Bevölkerung, die mit anderen Verkehrsmitteln oder ohne Verkehrsmittel unterwegs ist. Und da glauben wir, dass man eben die positiven Aspekte mitnehmen muss und dass man die Stadt eben von dem Aspekt her denken muss und da eine Möglichkeit hat, gute Ergebnisse zu erzielen. Also es ist kein Reagieren auf den Klimawandel, sondern ein Agieren mit dem Klimawandel. Also die Landschaftsarchitektur ist ganz klar im Gegensatz zur Architektur eine Profession, die über einen Zeitraum, also deren Planung einen gewissen Zeitraum hinweg belegt. Wenn eine Architektin ein Haus baut, dann ist das zu einem gewissen Zeitpunkt fertig. Wenn wir fertig sind, dann fängt es erst an, weil dann kommt der Wachstumsprozess. Oder auch, also ich sehe, Landschaftsarchitektur ist absolut nicht nur Grünraum, sondern das sind einfach die öffentlichen Räume, die wir haben. Und das sind oft, die sind oft gar nicht grün. Aber wenn wir fertig sind, dann startet der Aneignungsprozess. Und ein Raum ist immer nur gut, wenn er angenommen wird von den Nutzerinnen. Das heißt, dann startet es erst los, dann muss es ankommen, wie ich diesen, also dann muss es experimentiert werden, wie kann ich diesen Raum nutzen. Und insofern hat es natürlich einen großen Impact auf eure Generation, weil wie unsere Räume sind, kann man eigentlich erst nach Jahren sagen. Und wenn du es jetzt ganz banal auf den Baum runterbrichst, dann ist es einfach so, dass ein Baum, wenn er frisch gepflanzt ist, klimatisch fast gar nichts beitragen kann, dass dass der Beitrag aber exponentiell wächst, je größer er wird. Und das ist nicht jedes Jahr ist er 5% besser, sondern das ist wirklich eine Exponentialfunktion. Und deswegen hat das natürlich auf euch irgendwann mal einen großen Einfluss.
Ja, um jetzt auch bei der Zukunft zu bleiben, tätest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Das ist eine spannende Frage. Also in die Vergangenheit würde ich, glaube ich, wenn ich reise, entweder ins Mittelalter reisen wollen, weil da waren ja die Städte mal ganz dicht, da würde ich gerne sehen, wie das wirklich war. Die müssen ja das müssen ganz schreckliche Räume gewesen sein. Oder also wirklich in eine Zeit, bevor es die Menschen gab. Das fände ich auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie da unsere Umwelt ausgesehen hat. Aber natürlich, wie die Zukunft ist, fragen wir uns jeden Tag. Das ist sozusagen unser Job, die Zukunft mitzugestalten. Insofern wäre es natürlich auch spannend zu sehen, wie sieht unsere Welt in 150 Jahren aus.
Ja.
Hast du ein Idol oder irgendeine Person, die
du so als Vorbild hast oder eine Person, die inspiriert?
Das ist wirklich, also ich kann, wie ihr merkt, kann ich euch jetzt nicht ad hoc jemanden nennen, weil ich glaube, uns inspiriert, also mich, aber auch uns als Büro inspiriert eher der Alltag. Also wir schauen Nachrichten und erkennen ganz viele Parallelen zu unserer Profession. Das war jetzt, also das ist schon seit vielen Jahren von uns so, aber das war jetzt zum Beispiel ganz krass auch nochmal in dieser Corona-Krise, wie du selbst gesagt hast, Hanna, wie viel Inspiration da plötzlich da war, wo man sieht, wo man noch also anpacken kann, wo man noch was ändern muss. Ich kann euch jetzt keine großen, es gibt natürlich Landschaftsarchitekten, die ich immer toll fand im Studium und so weiter, aber sowas überholt sich ja auch mit einer Zeit. Irgendwann mal fängt man die dann auch an, in Frage zu stellen oder vielleicht einfach, die stehen dann für ihre Zeit und das ist auch gut so. Ich glaube wirklich, es ist eher der Alltag, der uns inspiriert und die Meldungen in den Nachrichten, die ja auch oft einen fassungslos dastehen lassen, wie langsam sich Dinge in unserer Gesellschaft ändern.
Ja, und um das jetzt noch irgendwie schön abzuschließen, so wäre jetzt unsere allerletzte Frage, ob du ein Lebensmotto hast oder einfach einen Leitsatz, der dich begleitet?
Der Leitsatz, der uns immer begleitet oder der mich immer begleitet, ist, glaube ich, Liebe, das Experiment.
Organisation und Initiatorin Monika Abendstein. Interviews und Schnitt Hanna Notecker und Raphael Haas.